Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Herzlich willkommen zur Plattform mit etwas Musikalischem. Unser Gast heute ist Manuel Epli. Die meisten von Ihnen werden ihn wahrscheinlich als den Leiter der Bläserphilharmonie Blaustein kommen. Herzlich willkommen, Manuel.
Hallo, Uli.
Jetzt freue ich mich, dass die Mikrofone gerade funktionieren. Gleich die erste Frage so ein bisschen zu dir. Welche Tätigkeit machst du denn sonst noch neben dem Dirigieren?
Ja, neben dem Dirigieren arbeite ich unter anderem als Wertungsrichter, als Juror. Als Seminarleiter hauptberuflich bin ich Lehrer im Schuldienst des Landes Baden-Württemberg. Ich unterrichte hier in Ulm an der Friedrich-List-Schule unter anderem Mathematik und Informatik. Zurzeit bereiten wir die Schüler gerade aufs Abitur vor. Meine 13er, die vielleicht zuhören, ihr wisst, Mathe, bald geht's.
Oh, ich erinnere mich noch, wie das bei mir letztes Jahr war. Das war eine stressige Zeit, aber im Nachhinein ist eigentlich alles immer schön. Welche Fähigkeit muss man denn als Dirigent mitbringen, wenn man ein Orchester leiten will?
Ja, als Dirigent ist die Hauptaufgabe im Endeffekt, die Gruppe zu einen. Ja, man hat eine Besetzung, ein Ensemble mit 30, 40, 50, manchmal auch 80 Musikern mit ganz unterschiedlichen Charakteren, mit unterschiedlicher musikalischer Zielvorstellung. Jeder hat das Werk im Endeffekt vorhin schon einmal gehört und dann geht's darum, in der Probe das, was das Orchester anbietet, zusammenzuführen.
Und welche Musik magst du persönlich gerne? Also oder so gefragt, was muss für dich Musik mitbringen in Bezug vielleicht auf Klang, Harmonik oder Stimmung, dass du sagst, das gefällt mir, das möchte ich mit meinen auch spielen?
Ich mag Musik gern, die, wo sich der Spannungsverlauf nach und nach aufbaut. Also Werke, die anfangs vielleicht etwas atonal sind und wo sich dann gegen Ende vom Werk, so vielleicht ab dem zweiten Drittel oder im letzten Drittel, dann letzten Endes der eigentliche Höhepunkt dann beginnt zu entwickeln, also wo die Atonalität dann nach und nach wieder in einen tonalen Kontext zurückgeführt wird und dann am Ende ein großer Höhepunkt entsteht. Also zum Beispiel Hindemith, Sinfonische Metamorphosen, ist jetzt ein Werk, was ursprünglich für Sinfonieorchester komponiert wurde, was wir aber auch mit unserer Bläserphilharmonie letztes Jahr in der Pauluskirche aufgeführt haben. Oder ein Werk, was in die gleiche Richtung geht, Marco Pütz, Derivations, was wir beim Deutschen Orchesterwettbewerb im Finale gespielt haben.
Mhm. Welche Berufswünsche hattest du denn, bevor der Dirigent wirklich in dir rausgekommen ist oder der Pädagoge, je nachdem wie man es sieht? Und wie hat sich der Dirigent rausgestellt? Ich meine, du spielst ja glaube ich auch Klarinette. Warum nicht Klarinettist?
Ich hatte in der Schule einen sehr guten Musiklehrer, den Klaus Ströbele. Der hört vielleicht jetzt auch zu. Also ich hatte einen Musikleistungskurs bei ihm und Mathematikleistungskurs bei einem sehr guten Mathelehrer und irgendwie schlagen in meiner Brust zwei Herzen. Ja, sowohl eines für die Musik als auch eines für die Mathematik. Und letzten Endes habe ich dann versucht, nach dem Abitur beides beruflich unterzubringen.
Und wie sieht der Werdegang eines Dirigenten aus, beziehungsweise wie ist es bei dir gegangen?
Ja, zunächst glaube ich, ist das Wichtigste, dass man mal die Leidenschaft für dieses Berufsbild irgendwie in jungen Jahren schon mal erleben darf. Also ich glaube, man wird nur Dirigent, wenn man im jugendlichen Alter, vielleicht 16, 17, so in der Ecke, mal die Möglichkeit hatte, eine Gruppe zu leiten. Also klar, Klarinette oder Klavier spielen, das kann man jahrelang üben, schön zu Hause im Kämmerchen. Aber ich glaube, es wird niemand Dirigent, nur weil er mal im Fernsehen irgendwas gesehen hat und dann das findet, dass das Dirigieren dann toll ist. Also man wird Dirigent, wenn man es mal selber erlebt hat und dieses Arbeiten mit der Gruppe irgendwie als positiv empfunden hat.
Aber es gibt ja deutlich weniger Kinder, also viele Kinder lernen ja ein Instrument, aber Dirigenten, also ich persönlich kenne jetzt niemanden, der eine Ausbildung zum Dirigenten gemacht hat, beziehungsweise der überhaupt schon Dirigierunterricht genommen hat.
Im jugendlichen Alter.
Im jugendlichen Alter zumindest, ja.
Ja, genau. Und da ist, glaube ich, wichtig, dass die etablierten Dirigenten, also sowohl im Sinfonieorchesterbereich wie im Blasorchesterbereich, wenn das sinnvoll ist, einfach diese Altersgruppe auch in dieses Thema heranführen und arbeiten lassen. Also ich bin sehr dankbar, gerade im Hinblick auf den in Richtung von vom Klaus Ströbele, der mich das im Schulorchesterbereich hat machen lassen. Dann auch großer Dank an den Gerhard Rock, den damaligen Dirigenten von dem Orchester, wo ich selber mitgespielt habe. Interessanterweise spielt Gerhard jetzt heute bei mir in unserer Bläserphilharmonie. Und beide haben mir im Endeffekt die Möglichkeit eröffnet, mich in jungen Jahren ausprobieren zu können.
Dann gehen wir vielleicht mal ein bisschen rüber auf die Bläserphilharmonie selbst. Die gibt's ja jetzt wohl schon schon ziemlich lange. Was hat sich denn verändert, seit du das Blasorchester leitest? Das war 2004, wenn ich es richtig aufgeschrieben habe.
Das stimmt, ja. Also die Bläserphilharmonie, den Trägerverein, den Musikverein Herrlingen, den gibt es schon seit 1921. Ja, der Gründungsverein bestand, glaube ich, aus 14 oder 15 Musikern. Die nachgewiesene Musiziergeschichte in unserem Ort geht noch etwas weiter zurück, ins Jahr 1906. Wegen dieser über 100-jährigen Musiziergeschichte bei uns im Ort haben wir vom damaligen Bundespräsidenten Horst Köhler dann 2006 auch die Pro Musica-Plakette verliehen bekommen. Aber du hast recht, das Orchester habe ich 2004 übernommen. Genau, und letzten Endes war die Frage 2004, wohin geht die Reise? Also Blasorchester kennt man ja aus unterschiedlichen Bereichen, also aus dem Unterhaltungsmusikbereich, aus dem Bereich Marschmusik, natürlich auch Konzertant. Und bei uns war die Frage, in welche Richtung entwickelt man das? Ja, wir haben uns für den Konzertantenbereich entschieden und machen mittlerweile fast ausschließlich das und die restlichen Bereiche, wo Blasorchester sonst so wirken, in denen machen wir nichts mehr.
Und wer spielt da alles mit in der Bläserphilharmonie?
Unser jüngster Musiker, der Silas, ist glaube ich 12 oder 13. Der Älteste, unser Norbert, ist 67, also wir haben altersmäßig ein großes Spektrum von Studenten, Schüler, Berufstätige, also eine sehr heterogene Gruppe.
Also spielt einfach jeder mit, der Interesse hat und
genau,
gut genug ist.
Genau, jeder, der Interesse hat und gut genug ist, der darf sich bei uns fürs Vorspiel anmelden und dann freuen wir uns, den oder diejenige kennenzulernen.
Mhm. Und wie treu sind die, also treu in Anführungszeichen, sind die Musiker? Steht man da jedes Jahr vor der Herausforderung? Das ist eine vollkommen neue Gruppe, viele neue Gesichter?
Ja, ich denke, wir bekommen jedes Jahr so zwischen 5 und 10 neue Musiker. Der eine oder andere hört auch auf. Wir haben viele Studenten. Also allein dadurch ist schon ein gewisser Wechsel bedingt. Mal kommen neue Leute dazu, weil sie jetzt in Ulm studieren. Mal hört der ein oder andere auf, weil er einfach das Studium beendet hat und dann in eine andere Stadt zieht beruflich. Ich denke mal, so 2/3 vom Orchester sind länger als 5 Jahre dabei.
Das ist wahrscheinlich dann auch die Voraussetzung dafür, dass man so weit kommt, dass man an landesweiten und bundesweiten Wettbewerben überhaupt erfolgreich teilnehmen kann.
Ich glaube, dass die richtig guten Orchester, und das entdeckt sich auch mit meiner Hörerfahrung, also von größeren Wettbewerben international, die Orchester sind, die nicht speziell für so ein Ereignis zusammengestellt werden. Also damit damit gewisse Dinge musikalisch entstehen können, eine einheitliche Phrasierung, ein einheitliches Klangbild, wirklich 100% einheitlich empfundene Rhythmik, dauert es Jahre, zumindest im Amateurbereich, dass wirklich diese orchesterinterne Prozesse greifen und da gewisse Automatismen entstehen. Also es ist relativ leicht mit einem Orchester, was 5 bis 10 Jahre zusammen musiziert, ein Werk ziemlich schnell sehr gut einzustudieren, weil die Leute sich kennen. Es ist ungleich schwerer, wenn das Orchester nur 2 Wochenenden zur Verfügung hat und an diesen 2 Wochenenden dann das Werk erarbeiten muss.
Ah ja, also ich habe jetzt die Frage so aufgeschrieben, wie erreicht und vor allem erhält man so ein musikalisch hohes Niveau, aber da interessiert mich dann mehr so die Frage, worauf wird denn geachtet, was macht denn dieses musikalisch hohe Niveau aus, dass man bundesweit und landesweite Wettbewerbe gewinnen kann, worauf wird geachtet?
Wir haben ein sehr durchdachtes Probenkonzept, was wir über viele Jahre entwickelt haben und auch immer wieder verfeinert haben. Da gab es auch mal die eine oder andere Richtung, die wir eingeschlagen haben, die dann nichts war. Dann muss man eben entsprechend dann korrigieren. Das ist auch kein Problem. Mir ist wichtig, dass die Musiker in den Proben zu 90% spielen und nicht zu 90% herumsitzen. Das erreichen wir, indem wir bevor die eigentlichen Tutti-Proben beginnen, viel in Kleingruppen arbeiten. Also Stimmproben, Satzproben, dann Registerproben von Holz und Blech und Schlagzeug, sodass wirklich jeder, der zur Probe kommt, auch spielen darf. Also was für mich immer der Horror war, als ich noch selber im Orchester gespielt habe, war, wenn jetzt, nehmen wir mal ein Beispiel, die Flöten irgendwas nicht konnten und die Kleinen dann 20 Minuten rumsitzen mussten, bis dann das entsprechende Register so weit war, dass man weiterarbeiten konnte. Ja, das versuchen wir zu vermeiden.
Das kenne ich aus dem Chor, ja. Wie oft probt ihr denn unter dem Jahr und wie läuft die letzte heiße Phase vor dem Konzert ab?
Wir proben von Januar bis Mai. Im Mai, also Anfang Mai beziehungsweise Ende April ist meistens unser Frühjahrskonzert, also der erste Höhepunkt im Jahr. Das zweite Konzert ist in der Pauluskirche immer Ende November. Da fangen wir im September an. Die heiße Phase beginnt so einen Monat vorm Konzert. Da ist meistens ein Probentag, an dem am Vormittag Registerproben stattfinden, also Holz mit Schlagzeug und die andere Gruppe ist dann das Blech. Am Nachmittag ist eine Tutti-Probe und dann kommt im Endeffekt eine Woche vorm Auftritt die Hauptprobe und am Tag davor die Generalprobe.
Mhm. Der Verein, der bietet ja auch schon den allerkleinsten Musik an, also ab 4 Monate gibt es den Babymusikgarten und den Musikgartenteil 1 bis 2 für Kinder von 18 bis Monaten bis 4 Jahren. Warum ist es denn so wichtig, dass man schon an die ganz, ganz Kleinen rangeht? Also mit 4 Monaten, ich kenne mich jetzt mit Babys nicht aus, aber wo wird sie noch im Bett liegen und rumbrabbeln und da schon Musik? Ist das wirklich so wichtig?
Ja, wir haben festgestellt, je früher wir die Kinder fordern, umso leichter lernen sie später das eigentliche Hauptinstrument. Also unser Ziel ist ja nicht, möglichst viele Blockflötisten auszubilden, sondern das Ziel ist letzten Endes, möglichst viele Kinder auf ein Blasinstrument, in die Richtung von Blasinstrument auszubilden oder im Percussion-Bereich, also im Schlagzeugbereich. Und wenn die Kinder früh den ersten Kontakt mit der Musik erlebt haben, dann fällt ihnen dieses Instrument erlernen leichter.
Hattest du in deiner Kindheit auch schon sehr früh Erfahrung mit Musik, also Kontakt mit Musik bekommen?
Ja, damals war das noch nicht ganz so früh. zumindest kann ich mich nicht daran erinnern, aber ich glaube nicht. Mein erstes Instrument war die Blockflöte. Ich glaube in der 2. oder 3. Klasse.
Hast du es gelernt, weil du es lernen wolltest oder hat jemand gesagt, komm, spiel Blockflöte, es macht Spaß?
Es war mehr Zwang.
Und wie ist dann der Wechsel zur Klarinette? War der fließend?
Ja, in der 4. Klasse war die Frage Klarinette oder Saxophon. Ich wollte eigentlich Saxophon lernen, aber damals gab es relativ viele Saxophonisten in dem Orchester und dann war das irgendwie keine Option. Dann war es eben die Klarinette.
Okay, also ganz einfaches Auswahlverfahren. Die Bläserphilharmonie hat ja eine vereinseigene Musikschule. Das ist ja was eigentlich was ganz Besonderes. Was bieten sich hier denn für Vorteile?
Ja, der größte Vorteil für uns ist, wir legen sehr viel Wert auf die Qualität der Lehrer. Also die Lehrer, die wir beschäftigen, sind alles hochqualifizierte Berufsmusiker, weil es uns ein Anliegen ist, dass die Kinder bei dem besten Unterricht bekommen. Und wir können so natürlich ganz gut beeinflussen, wer bei uns unterrichtet. Und wer nicht, wenn jetzt die Musikschule städtisch oder bei der Stadt angegliedert wäre, dann wäre das nicht so einfach. In Blaustein selbst gibt es drei andere Vereine auch noch und die Anforderungen sind komplett unterschiedlich. Jeder möchte es ein klein wenig anders haben, was dann am Ende rauskommt an Qualität und das wäre sicherlich schwieriger, in der Hinsicht abzustimmen.
Mhm. Vielleicht noch mal ganz kurz zur Besetzung eines Blasorchesters. Vielleicht erstmal noch mal ganz grob, welche Instrumente sind dabei und vielleicht noch wie viele so in etwa?
Also wir haben Flöten, Oboen, Fagotte, Klarinetten, Saxophone. Also das sind dann die Holzbläser, die erste große Gruppe. Die nächste größere Gruppe ist Trompete, Horn, Posaune, Euphonium und Tuba. Also die Blechbläser und dann haben wir noch Schlagzeug und Kontrabass. Holz ist ungefähr 40%, Blech auch 40% und dann haben wir noch Schlagzeug, Kontrabass auf den Rest.
Mhm. Vom Sinfonieorchester her, weil kennt man ja die erste Geige als Hauptinstrument. Wie ist das beim Blasorchester?
Ja, unsere Hauptinstrumentengruppe sind die Klarinetten. Also wir haben sehr viele Klarinetten, einen sehr guten Klarinettensatz und Gott sei Dank auch ausreichend viele. Wir haben drei erste Klarinetten, vier zweite Klarinetten und sechs dritte Klarinetten und dann drei Bassklarinetten. Vergleichbar ist das mit den ersten, zweiten Violinen im Sinfonieorchester.
Mhm. Und kann man vielleicht sagen, warum hat sich die Klarinette etabliert als das Hauptinstrument vielleicht in Anführungszeichen?
Weil man letzten Endes von der B-Klarinette auf die Bass-Klarinette dann übergehend den kompletten Tonumfang im Orchester abdecken kann.
Ah, aha. Okay. Und das Schlagwerk ist ja vergleichsweise recht groß im Blasorchester. Kann man sagen, warum?
Ja, die Komponisten lieben es, neue Möglichkeiten und neue Klangfarben zu entdecken. Und gerade im Schlagzeugbereich bieten sie hier natürlich viele Möglichkeiten. Von der Pauke angefangen über alle Stabspiele, Glockenspiel, Xylophon, Marimba von Vibraphon, Röhrenglocken bis hin zu großen Trommeln, kleinen Trommeln und unzähligen Percussion-Instrumenten, die alle relativ einfach aussehen. Also man denkt immer, es ist ganz einfach, Triangel zu spielen, aber gerade bei den kleinen Percussion-Instrumenten steckt dann der Teufel oft im Detail.
Inwiefern?
Ja, Triangel zu spielen, beziehungsweise gut Triangel zu spielen, ist eine Herausforderung. Also dass der Klang trägt, dass der richtige Stick verwendet wird, dass der Anschlagpunkt stimmt, die Parameter, die man beherrschen muss, sind vielfältig.
Das merkt man dann im Publikum nicht direkt, aber...
Nein, aber der Dirigent hört es.
Und der Klang muss dann, ist dann insgesamt stimmig, ja. Was reizt dich persönlich an der Blasmusik?
Ich finde es spannend, die Art von Literatur zu spielen, zu dirigieren, die im Blasorchesterbereich zurzeit angeboten wird. Wir haben sehr gute Komponisten, nicht so viele, aber es gibt sie und die schreiben sehr interessante Werke, die im Orchester auch Spaß machen zu spielen.
Mhm. Also dann kommen wir eigentlich gleich rüber zu den Konzerten. Man sieht bei, wenn man die Programmliste ein bisschen durchgeht, da sind sehr viele Bearbeitungen dabei. Ja, wieso?
Ja, wenn wir über Literatur im Blasorchesterbereich sprechen, gibt es vielleicht ein großes Problem. Wir haben keine Beethovens, wir haben keine Mozarts, wir haben keine Mahlers, wir haben keine Bruckners. Wir haben einfach, uns fehlt diese Art der Literatur, diese qualitätsvolle Literatur. Es gibt sicherlich gute Komponisten, aber es gibt zu wenig davon. Und die Orchester lernen ungemein viel, wenn man Transkriptionen von großen, etablierten klassischen Komponisten spielt.
Liegt das vielleicht auch daran, weil die Blasmusik im Gegensatz zur symphonischen Musik noch relativ jung ist?
Das mag sein, ja. Die ersten Blasorchesterwerke sind um die Jahrhundertwende entstanden, also 1905, 1906. Die Suiten von Gustav Holst, Granger hat auch in der Ecke dann mit dem Komponieren begonnen. Also es ist ein relativ junges Genre, das stimmt, ja.
Mhm. Wir haben auch vorhin im Vorgespräch ein bisschen darüber gesprochen, dass Blasmusik ja viele Aspekte hat. Also vielleicht denken jetzt einige Zuhörer erstmal an Trachtenvereine, Volksmusik und so weiter. Aber das trifft ja auf die Bläserphilharmonie Blaustein jetzt überhaupt nicht zu.
Weniger, ja. Unser Schwerpunkt liegt wirklich auf der Konzertantenblasmusik, auf der sinfonischen Blasmusik, die wir bei unseren zwei großen Konzerten im Jahr auch dann präsentieren und regelmäßig bei Wettbewerben dann entsprechend auch teilnehmen.
Und was gibt's neben der sinfonischen Blasmusik noch so in diesem Bereich?
Ja, wie du gerade gesagt hast, also letzten Endes Unterhaltungsmusik, Polka, Walzer, Marsch, Marschmusik, leichte Musik, dann viele Werke gehen so in den Richtung Big Band. Also mit Big Band Charakter, ja.
Unterscheiden die sich dann hauptsächlich vom Charakter oder auch von der Besetzung, von der Art zu spielen?
Ja, das Interessante ist, dass die Besetzung nie ausgetauscht wird. Also man spielt die Polka, die eigentlich für eine Besetzung vielleicht mit 15 bis 20 Musikern komponiert wurde, dann genauso mit 40, 50 Musikern, wie man den Marsch spielt oder das Konzertantewerk. Es ist nicht üblich, die Besetzung bei den Werken anzupassen. Mhm. Also vor allen Dingen nicht nach unten. Also wenn ich eine Polka stilistisch korrekt aufführen möchte, macht es natürlich wenig Sinn, das mit 50 Leuten zu tun. Dann wäre es viel sinnvoller, wenn man vielleicht 15 bis 20 Musiker nehmen würde.
Mhm. Wie viele Musiker hat nochmal die Bläserphilharmonie Blaustein?
60.
Mhm. Und das ist eine gute Größe für symphonische Blasmusik, wie ihr sie betreibt.
In meiner Wahrnehmung ist es fast ideal. Also es gibt wohl größere Orchester. Beim Deutschen Orchesterwettbewerb war das größte Orchester, glaube ich, irgendwie in dem Bereich 90 bis 100 Musiker. Das sind nochmal ja, 30 mehr dann. Ob es mit 30 mehr besser wird, weiß ich nicht. Ich habe es als Dirigent gern, wenn ich weiß, dass jeder von meinen Musikern genau das spielt, was in den Noten steht und genau das spielt, was dann auch geprobt wurde. Das ist bei 60 Musikern schon nicht ganz einfach sicherzustellen, aber bei 90 ist es wahrscheinlich fast unmöglich.
Okay, jetzt haben wir ein ganzes Weilchen geredet. Jetzt würde ich sagen, hören wir mal Musik. Genau. Und zwar als erstes haben wir Russian und Lukmila, kann das sein?
Oder? Russland und Lukmila von Glinka.
Von Glinka. Okay, können wir. Ich habe das gerade beim CD-Player abgelesen, da ist es. Ja, deshalb habe ich das gerade so gestammelt. Vielleicht ganz kurz zu der Musik. Was werden wir in den kommenden 5 Minuten hören? Worauf können wir achten?
Ja, eine Ouvertüre. Ursprünglich für Sinfonieorchester komponiert. Romantisches Werk und funktioniert im Blasorchester ähnlich gut wie im Sinfonieorchester, macht Spaß zum Zuhören, schnell und mit viel Feuer.
Gut, dann hören wir da mal rein.
Wow, also das war echt schmissig. Wie lange dauert es denn, wenn man so, also ich meine, das ist jetzt ein 5-Minuten-Werk gewesen.
Oh, ich habe das falsche Mikro an, deshalb. Wie lange dauert es denn, bis man so ein 5-Minuten-Werk einstudiert hat?
Wir haben jetzt für Russland zwei Proben gebraucht. Mhm. Aber die Musiker waren wirklich sehr gut vorbereitet, haben zu Hause fleißig geübt, ihre Satzproben und Stimmproben davor gemacht. Und dann waren es zwei schöne Tutti-Proben. Jetzt läuft es ziemlich gut.
Mhm. Vielleicht reden wir noch mal ein bisschen über den Dirigenten an sich. Ist denn ein Dirigent eher der kreative Kopf, der seine Ideen auf die Bühne bringt, oder ist es mehr der Analytiker, der sich durchdenkt durch das ganze Stück und sich überlegt, was wollte der Komponist hier an dieser und dieser Stelle?
Ja, Dirigenten sind vieles. Wir müssen natürlich die Aufführung schlagtechnisch leiten, die Proben leiten, manchmal auch gewisse Dinge organisieren. Der eigentliche Vorbereitungsprozess beginnt natürlich mit dem Erstkontakt mit der Partitur. Ja. Und letzten Endes ist die große Frage, was hat der Komponist gedacht und gefühlt, als er das Werk notiert hat. Und unser Job ist es, diese Emotionen, dieses Gefühl wieder zum Leben zu erwecken. Also es steckt sicherlich zunächst viel analytische Arbeit dahinter, bevor dann vielleicht gegen später eine gewisse kreative Komponente dann dazukommt.
Wie gehe ich denn eine Partitur durch, wenn ich herausfinden will, was der Komponist an den einzelnen Stellen wollte oder mit dem Werk insgesamt haben wollte? Also ich denke, nehme an, man schaut sich erstmal den Titel an und genau. Wie geht's dann weiter?
Ja, dann betreiben wir vielleicht zunächst mal eine gewisse Hintergrundrecherche, in welchem Lebensabschnitt von dem Komponist ist das Werk entstanden? Ist es sein erstes Werk? Ist es sein letztes Werk? Ist es vor einem einschneidenden Erlebnis des Komponisten komponiert worden oder unmittelbar danach? Wie ist das Werk musikgeschichtlich einzuordnen, wenn man jetzt eine Transkription spielt? Wie ist es von der Epoche her im Blasorchesterbereich einzuordnen? Also ist es jetzt in den letzten 20 Jahren komponiert oder ist es Anfang vom 20. Jahrhundert komponiert worden? Also dass es eines der ersten Werke ist, die es für Blasorchester überhaupt gibt. Der nächste Schritt ist dann die eigentliche Arbeit mit der Partitur. Ich beginne immer mit der Taktgruppenanalyse von Hans Swarovski. Ein spezielles Analysesystem, also für die Form. Der Vorteil ist, dass man sich dann das Werk auch ganz gut einprägen kann, dass man weiß, also okay, jetzt beginnt Abschnitt A, dann kommt Abschnitt B, dann kann man das Werk mehr oder weniger auch auswendig dann dirigieren und auswendig proben im Idealfall. Danach beschäftigt man sich meistens mit der Harmonik. Weil die Harmonik eben viel auch über die Form dann aussagt und über Spannungsverläufe, die der Komponist angedacht hat. Dann wirft man einen Blick auf die Instrumentation, also auf den Satz des Werkes, weil das natürlich für die Klangfarben wichtig ist. Und dann überlegt man sich letzten Endes, wie die eigene Interpretation von dem Werk dann ist.
Also man kommt im Prinzip zur ersten Probe schon mit einer Idee im Kopf rein, wie es klingen sollte.
Genau. Im Idealfall man muss wissen, was man in der ersten Probe will. Ansonsten ist es schwierig, mit dem Orchester zu arbeiten. Das Orchester bietet natürlich irgendwas an. Und wenn ich nicht genau weiß, was das Ziel ist, wo ich mit dem Orchester hin möchte, dann wird im Endeffekt das, was das Orchester anbietet, das überlagern, was ich eigentlich will. Und dann gibt das Orchester letzten Endes die Interpretation vor und nicht ich als Dirigent.
Gibt es da auch Momente, wo man sagt, das ist super, wenn das Orchester sich auf etwas Bestimmtes einigt, oder ändert das meistens im Chaos?
Es gibt Momente, da bietet das Orchester oder ein einzelner Musiker bei einem Solo etwas an, was man so zu Hause nicht erdacht hat. Es gibt dann tatsächlich auch die Situation, und das ist gar nicht mal so selten, dass das, was der Musiker anbietet, besser ist als das, was man sich zu Hause überlegt hat. Und natürlich nimmt man dann das. Mhm. Also ich bin da durchaus flexibel.
Und wie gehe ich als Dirigent, also wie bringe ich denn meine Ideen aus meinem Kopf zu einem Orchester zu 60 Leuten, wie bringe ich denen meine Ideen bei?
Ja, man kann es ihnen natürlich nicht vorspielen. Also wir haben natürlich kein System, wo man quasi ein ganzes Orchester abbilden kann. Es läuft letzten Endes darauf hinaus, dass man es ihnen entweder schlagtechnisch zeigt, also über die Dirigiertechnik, oder dass man es letzten Endes vorsingt, oder dass man es erklärt, beziehungsweise dass es ein Musiker, der es verstanden hat, wie denn die Stelle dann gespielt werden soll, er es dann in der Gruppe vorspielt. Also arg viel mehr Möglichkeiten hat man nicht.
Wenn man jetzt ein junger Dirigent ist und die Ausbildung, also wenn man vielleicht, oder so, wenn man sich überlegt, ich möchte gerne Dirigent werden, wie fängt man das am besten an, beziehungsweise wie läuft denn die Ausbildung weiter?
Ja, klassischerweise, wenn man also Dirigieren studiert, steht natürlich am Anfang die Aufnahmeprüfung. Man muss die Aufnahmeprüfung bestehen an einer Musikhochschule. Danach hat man ein breites Portfolio an Fächern, also von Musiktheorie über Gehörbildung, über Klavier, Gesang, meistens auch noch ein orchestrales Hauptinstrument, also ein Blasinstrument oder ein Streichinstrument oder Schlagzeug. Und dann gewisse Fächer, die eben speziell für Dirigenten interessant sind, wie Partituranalyse, hin und wieder Probenmethodik oder Dirigierpraktika, wo man dann das Erlernte dann schlagtechnisch versucht umzusetzen.
Mhm. Und wie läuft das dann? Also wir haben ja vorhin kurz darüber gesprochen, dass man als in der Dirigentenausbildung nicht immer ein ganzes Orchester vor sich sitzen haben kann. Wie sieht das dann aus?
Ja, meistens hat man ein bis zwei Korrepetitoren dabei, die dann am Klavier versuchen, das Werk musikalisch abzubilden. Das Problem ist hier natürlich, dass mit zwei Klavieren es leichter zu arbeiten ist als mit 60 Leuten. 60 Musiker zu koordinieren, 60 Musiker auf ein gemeinsames Ziel einzuschwören in musikalischer Hinsicht, ist natürlich eine ganz andere Herausforderung als zwei Pianisten zusammenzubringen.
Das kann man sich gut vorstellen. Und ist es dann, also wir haben vorhin drüber gesprochen, bei der Abschlussarbeit, beim Bachelor hat man dann das Orchester vor sich. Ist das dann im Prinzip eher so die Ausnahmeerscheinung gewesen, dass man vorher nicht so oft ein Orchester vor sich gehabt hat, oder gibt es schon ein paar Mal?
Das ist von Hochschule zu Hochschule unterschiedlich, aber es ist tatsächlich so, dass an der einen oder anderen Hochschule die Dirigierstudenten bei ihrer Bachelorprüfung vielleicht zum zweiten Mal vor einem vollbesetzten Orchester stehen.
Kann man das dann überhaupt bei einer Prüfung, ist das nicht ziemlich kontraproduktiv?
Ob es kontraproduktiv ist, weiß ich nicht. Es ist auf jeden Fall neu. Neu, ungewohnt, und für den einen oder anderen, der dann nicht irgendwie privat entsprechend sich vorbereitet hat, entweder mit einem eigenen Orchester oder mit Dirigentenwettbewerben oder mit Meisterkursen, sicherlich eine ungewohnte Situation, mit der man dann zunächst mal umgehen muss.
Mhm. Wie viel bekommt denn eigentlich bei einem Konzert das Publikum von der ganzen Arbeit, die der Dirigent schon vor den ersten Proben gemacht hat, mit, beziehungsweise sollte es das überhaupt mitbekommen?
Ja, das Publikum sieht natürlich lediglich die Aufführung. Der Moment bzw. der Zustand, bei dem der Dirigent mit der Arbeit begonnen hat, sieht das Publikum so natürlich nicht. Letzten Endes geht es aber nur um die Aufführung, und wenn die Aufführung gut ist, dann hat das Publikum einen Abend lang Spaß.
Was soll denn das Publikum aus dem Konzert mitnehmen, jetzt vielleicht darüber hinaus, dass sie reingegangen sind und gesagt haben, oh, schöne Musik, hat Spaß gemacht?
Ja, ich denke, in der heutigen Zeit, wo man sich per Knopfdruck im Internet, egal ob bei YouTube oder in der Digital Concert Hall von den Berliner Philharmonikern, also mit einem Klick die beste Aufnahmen verfügbar machen kann, beziehungsweise auf die Aufnahmen zugreifen kann, ist es, glaube ich, wichtig, dass das Publikum spürt, dass die Gruppe, die spielt, oder der Einzelmusiker, der spielt, einfach mit Freude und Engagement bei der Sache dabei ist. Ich versuche immer mit meinem Orchester zu vermitteln, dass wir das, was wir spielen, auch gern tun, und dass wir auf der Bühne viel, viel Spaß miteinander haben.
Und ich habe beim letzten Konzert, das ich besucht habe, gemerkt, es ist ein sehr dickes Programmheft gewesen. Was, von wem stammen denn die Texte, die über die ganzen einzelnen Stücke geschrieben worden sind?
Ja, die Texte schreiben Musiker von uns. Daniel Söder schreibt häufig Texte, der Danny Hiller, Alexander Haas, Lukas Lächeler. Es sind so 4, 5, die immer wieder die Texte schreiben. Uns ist es einfach ein Anliegen, dass das Publikum nicht nur das Werk hört, sondern auch ein paar Details, die wichtig sind, zu dem Werk dann auch nachlesen kann.
Details zur Entstehungsgeschichte?
Ganz unterschiedlich, sowohl Entstehungsgeschichte wie auch vielleicht etwas Background zu dem Komponisten. Wenn irgendwas Spezielles an dem Werk neu ist, was es so davor noch nicht gab, also von der Art und Weise des Komponierens zum Beispiel, dann versuchen wir das auch ein bisschen rauszuarbeiten.
Wie wird denn das Programm für die Konzerte überhaupt zusammengestellt?
Ich habe es jahrelang selbst ausgesucht. Die letzten 15 Jahre. Seit diesem Konzert machen wir es so, dass jeder Satz einen Musiker entsendet und wir die Literatur gemeinsam aussuchen.
Mhm.
Also es gibt eine Art Literaturkommission, wo jeder Vorschläge einbringt und wir dann gemeinsam drüber reden, was vielleicht beim nächsten Konzert gut wäre, was gut ankommt. Und dann einigen wir uns auf ein Konzertprogramm.
Mhm. Und was erwartet uns im nächsten Konzert, das im Mai, glaube ich, ansteht?
Genau, am 5. Mai spielen wir zum ersten Mal seit unserem Auftritt beim Deutschen Orchesterwettbewerb mit dem Edwin Scharfhaus in Neu-Ulm. Bisher waren wir immer im Kornhaus in Ulm. Wir haben 4 Werke auf dem Programm. Rise of the Sun von Galante, Black Dog, ein Klarinettenkonzert mit unserem Sebastian Sommer an der Solo-Klarinette von McAllister. Dann nach der Pause eröffnen wir mit dem gerade gehörten Ruslan und Ludmilla. Und das Hauptwerk des Abends ist Extreme Makeover von Johann de May.
Mhm. Das klingt nach einem spannenden Programm. Vielleicht aus der Vergangenheit, gab es ein Konzert, das Ihnen besonders, also dir ganz besonders in Erinnerung geblieben ist?
Ja, man dirigiert viele Konzerte und letzten Endes, es bleiben einem die Konzerte in Erinnerung, wo es einem selbst gelang, mit der Musik richtig zu verschmelzen. Man macht immer gut Musik, man gestaltet immer schön, aber nicht jedes Konzert ist so, dass man sagt, man ist jetzt 100%ig eins mit der Musik. Dieses Ziel schafft man nicht immer zu erreichen. Was mir zum Beispiel in bleibender Erinnerung geblieben ist, war unser Auftritt beim Landesorchesterwettbewerb 2015 in Karlsruhe. Ein wunderschönes Konzertsaal. Zwei wunderschöne Stücke und war ich mit der Musik und mit dem Orchester richtig eins.
Kann man sagen, wie das passiert, dass man mal wirklich in die Musik richtig reintauchen kann? Ist das einfach tagesabhängig?
Ja, es ist schwer zu beschreiben. Also man versucht es natürlich jedes Mal, aber es gelingt nicht immer. Mhm. Es ist auch nicht immer steuerbar.
Ist man als Dirigent eigentlich, wenn man dann mit dem Rücken zum Publikum und frontal zum Orchester steht, ist es dann so, dass man, während man anfängt zu dirigieren, im Prinzip hochkonzentriert ist oder dämmert man im Prinzip vollkommen weg, dass man in der Musik mitfließt?
Ja, wenn man komplett wegdämmert, ist es gefährlich, weil es natürlich auch Stellen gibt, wo man helfen muss, die ohne Dirigent einfach fürs Orchester sehr, sehr schwer zu realisieren sind. Die Kunst ist, bei den richtigen Momenten in die Musik zu gehen, also wegzudämmern und dann wieder rechtzeitig aufzuwachen.
Gut, jetzt würde ich vorschlagen, wir sind ja schon relativ knapp am Ende. Jetzt hören wir noch vielleicht, damit wir noch ein Musikbeispiel hatten, rein in das nächste, nämlich Hymne à la Musique. Vielleicht
genau,
da noch kurz ein paar Worte.
Von Serge Lanzen, ein französischer Komponist. Im Endeffekt eine einfache Melodie mit einer wunderschönen Begleitung, ein Choral, mit einer ganz typischen französischen Tonsprache. Lanzen schreibt normalerweise sehr viel schwerere Werke, ist ein relativ einfaches Werk, aber musikalisch äußerst schön.
Mhm, dann hören wir da mal rein. Wow, ein wunderschönes Stück, wohl Pflichtstück von den European Brass Band Championships, also quasi der Europameisterschaft der Brass Bands.
Ja, Brass Bands kennt man hier in Deutschland nicht so sehr. Wenn wir an Blasorchester denken, dann ist es im Endeffekt so, dass die Orchester, vom die wir uns vorstellen, nur ein Teil der Blasorchester-Szene ist. Ja, es gibt noch Brassbands, Fanfaren und dann im Endeffekt die Harmonieorchester. Also das, was wir hier im Süden von Deutschland kennen als Blasorchester, sind an sich Harmonieorchester. Mhm. Brassbands sind nur Blechbläser. Im Endeffekt eine normierte Besetzung mit 28 Musikern, 25 Blechbläser und 3 Schlagzeugern. Und eine ganz eigene Welt, sehr leistungsorientiert, mit einem sehr hohen künstlerischen Anspruch. Das, was wir jetzt gerade gehört haben, war diese Hymne à la Musique. Das Pflichtstück, was du meinst, ist ein Extreme Makeover von Johann de May. Das war damals Pflichtstück 2005 bei den European Brass Band Championships in Enschede. Das ist unser Hauptwerk beim Frühjahrskonzert in diesem Jahr, in der Blasorchester-Variante, also in der Variante für Harmonieorchester.
Mhm. Kann man diese verschiedenen, also Brassbands, Fanfaren, die Harmonie ins, die Harmonieorchester, kann man die einteilen regional?
Im Benelux-Bereich ist es im Endeffekt zweigeteilt. Also 50% der Blasorchester sind Harmonieorchester und 50% sind Fanfaren. Ein Fanfarenorchester ist letzten Endes ein Harmonieorchester, bei dem die Klarinetten durch Flügelhörner ersetzt werden. Also sie haben sehr viele Flügelhörner, was einen sehr dunklen Grundklang ergibt. Keine Flöten, keine Oboen und keine Fagotte. Nur so als Erklärung, die Brassbands, Brassband gibt es relativ viele in Großbritannien und in Norwegen, in Neuseeland, und auf der restlichen Welt ist letzten Endes das Harmonieorchester das Blasorchester.
Ich könnte eigentlich, glaube ich, noch stundenlang weiter mit dir über Blasmusik reden, aber wir müssen langsam dann halt leider doch zum Ende kommen. Manuel Eble, ich bedanke mich recht herzlich, dass du heute da warst. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, die Sendung hier zu moderieren. Und ja, die letzten Worte, also was heißt die Abschlussworte, hoffen wir, dass es nicht die letzten Worte sein mögen, gehören natürlich dem Gast.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Uli. Mir hat es Spaß gemacht, hier zu sein. Wer uns live hören möchte, herzliche Einladung zu unserem Konzert am 5. Mai im Edwin Scharfhaus. Es geht um 19.30 Uhr los und die Karten gibt es auf unserer Webseite. Einfach Bläserphilharmonie Blaustein bei Google eingeben, der erste Eintrag, und ich freue mich, möglichst viele von euch kennenzulernen.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/plattform.